Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Große Enttäuschung bei allen Leuten, die hier bei Kreisab reinhören. Es tut mir leid. Ich konnte es nicht ahnen, obwohl ich in meinem Tippspiel auf einen Eintore-Sieg der TSV Hannover-Burgdorf gegen die SG Flensburg-Handewitt gesetzt habe. Und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Kreisab. Und eigentlich müsste ich das heute thematisieren. Das ist ja logisch. Aber ich habe mir gedacht, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Die Füchse Berlin, die müssen 2 Tage nach ihrer Niederlage in Lissabon ab zur MT Melsung. Das wird eine ganz heiße Kiste, wahrscheinlich ohne 2 absolute Schlüsselspieler. Und deswegen habe ich den Kollegen Björn Mahr von der Hessischen Niedersächsischen Allgemeinen eingeladen. Und bei der HSG Wetzlar war auch jede Menge los, denn es war ordentlich Druck auf dem Kessel vor dem Heimspiel gegen den HSV. Und deswegen habe ich Volkmar Schäfer von der VRM Wetzlar eingeladen, um mit ihm über die Mittelhessen zu sprechen. Also eine kleine hessische Ausgabe sozusagen heute hier bei eurem Lieblingspodcast. Hoffe ich zumindest, dass er das ist. Und im Interview der Woche begrüße ich Dr. Sabrina Erdrich. Sie hat jede Menge zu erzählen. Was? Das verrate ich natürlich an dieser Stelle nicht, denn da solltet ihr gleich reinhören. Aber, ja, logisch. Was war da los in Hannover? Was für eine Schlussphase? Was für spannende und hochinteressante Szenen, die wir da gesehen haben? Und logischerweise muss ich jetzt die Recken mal zeitnah thematisieren, denn das ist ja kein Zufall mehr. Um Gottes Willen, davon sind wir weit entfernt. Was die in dieser Saison spielen, insbesondere Renas Uschins und Justus Fischer, ist wirklich beeindruckend. Die haben unfassbar viel Selbstvertrauen mitgenommen, direkt aus Frankreich hinein in die Bundesliga-Saison. Und in Flensburg, naja, da läuft's nicht so rund. Ne? Zu Hause verloren gegen den SC Magdeburg und dann gab's dieses Unentschieden vorher in Gummersbach und jetzt haben alle gedacht, sie fahren nach Hannover und hauen da richtig einen raus, aber haben sie nicht getan. Sie haben das Spiel verloren und morgen müssen sie schon wieder ran in der European League gegen Tata Banja. Und falls ihr wollt, schaltet gerne ein bei Dein, da sitze ich am Mikrofon. Aber es gibt auch richtig schlechte Nachrichten aus der Handballwelt, denn die Vipers aus Norwegen, der dreifache Champions-League-Sieger bei den Frauen, muss Insolvenz anmelden. Und das ist wirklich ein ganz, ganz heikles Thema. Und das betrifft, ich glaube, nicht nur den Frauenhandball, sondern das hat vielleicht auch Einfluss auf den Männerhandball. Denn wir sehen, dass in einigen Ländern die finanzielle Situation nicht mehr ganz so rosig ist wie noch vor einigen Jahren. Und jetzt muss ich mal überlegen, wen ich da einladen kann. Ich reise übermorgen nach Larvik, beziehungsweise erstmal nach Oslo und dann weiter nach Larvik. Da bietet sich es an, jemanden zu suchen, der mit mir vielleicht über dieses Thema sprechen kann. Die deutschen Frauen spielen dort in der Golden League gegen Gastgeber Norwegen, Dänemark und die Niederlande. Das wird also sehr interessant. Aber ja, mal gucken, ob mir da jemand zur Verfügung steht, der natürlich auch Deutsch spricht. Das wäre nicht schlecht, damit wir das hier bei Kreisab auf jeden Fall auch thematisieren können. Tja, was gibt's noch zu berichten? Ach, es gibt eigentlich so viel zu berichten, aber es ist, glaube ich, an der Zeit, mal einzusteigen in die neue Ausgabe. Und deswegen sag ich hallo und herzlich willkommen an den Kollegen Björn Mahr. Ich grüße dich. Hi Björn.
Hallo Sascha.
Ich bin sehr gespannt, was du zu diesem Kracher zu sagen hast. Die MT Melsung hat die Füchse Berlin geschlagen. Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Keine gute Woche für die Füchse, die erneut auf Matthias Gissel und Dejan Milosavljev verzichten mussten. Und deswegen würde ich gerne zu Beginn von dir wissen, als du dann erfahren hast, dass die beiden nichts mit dabei sind, hat das deine Erwartungshaltung an die Partie und den Spielverlauf verändert?
Ja, natürlich, weil die Berliner leben ja auch sehr von diesen beiden Spielern, die du jetzt genannt hast. Und das hat die Aufgabe auf jeden Fall für die MT Melsung erleichtert, auch wenn sie natürlich selber, wie du ja weißt, in dieser Woche mit Mohamed Amin Damul einen schweren Ausfall zu verzeichnen hatten.
Über den sprechen wir gleich. Und das ist aus meiner Sicht durchaus ein schwerer Ausfall. Mal gucken, was du dann dazu sagen wirst. Denn ja, ich fand, dass er beispielsweise im Europapokal zuletzt sehr gut gespielt hat. Das Spiel dürfte ich ja auch kommentieren gegen den FC Porto. Sehr, sehr bitter, dass er jetzt bis Saisonende ausfallen wird. Aber bleiben wir zunächst mal bei dem Spiel. Ich habe es ja gesagt, Matthias Gissel nicht mit dabei und Dejan Milosavljev nicht mit dabei. Und beide haben ja auch schon gefehlt bei der Champions-League-Partie vor wenigen Tagen. Und da möchte ich mal einsteigen, weil das war ja zuletzt beim SC Magdeburg schon so. Die spielen donnerstags in der Champions League und dann spielen die samstags in Flensburg. Und ich weiß, das war da ein ARD-Spiel, das heißt, auch die hatten nicht alle Tage zur Auswahl, an denen sie spielen können. Mein Gott, ja, trotzdem gefällt mir das nicht. Und jetzt bei den Füchsen ist es nicht groß anders gewesen. Damals hatte der SC Magdeburg wenigstens noch den Vorteil, von Magdeburg aus nur nach Flensburg zu müssen. Und jetzt war es bei den Füchsen so, du spielst donnerstags in der Champions League einen absoluten Kracher bei Sporting, musst da bis zum Ende Vollgas geben und dann bist du zwei Tage später bei der MT Melsung gefordert. Vielleicht kannst du mal was dazu sagen, wie du das siehst aus der Sicht eines Reporters, der schon viele Jahre mit dabei ist. Mir gefällt es nicht. Ich will nicht sagen, dass das Wettbewerbsverzerrung ist, aber ein bisschen geht es vielleicht in die Richtung.
Es ist auf jeden Fall sehr schade, weil man natürlich bei so einem Spiel ja auch große Erwartungen hat. Und wenn man dann sieht, unter welchen Bedingungen das dann stattfindet, also dass Berlin halt gerade mal oder nicht mal 48 Stunden vorher noch in Lissabon gefordert ist, dann ist das einfach sehr, sehr bedauerlich, dass man da nicht, also das ist ja immer so eine Sache mit EHF und HBL, dass man da einfach irgendwann mal dazu kommen muss, um zu sagen, das geht so nicht, dass es einfach für die Belastung der Spieler natürlich auch schlecht ist. Und dann geht man natürlich mit so einem Gefühl rein, hoffentlich verletzt dich keiner. Ne, weil einfach die Belastung so hoch ist, wenn die keine Möglichkeit mehr haben zur Regeneration. Die MT hat es ja eine Woche vorher schon mal erlebt, als sie in Porto waren, zwei Tage später in Stuttgart. Da hatten die ja so ein ähnliches Pensum, aber da waren natürlich die Aufgaben etwas einfacher. Aber jetzt hast du halt ein absolutes Topspiel. Und dann entsteht natürlich dieser Eindruck, dass das alles andere als sehr glücklich ist, wie das dann läuft.
Mal angenommen, das Spiel hätte jetzt Sonntag stattgefunden, dann hätte die MT wieder dieses Zwei-Tage-Problem gehabt. Also daran hätte sich ja dann nichts geändert, sage ich jetzt mal so. Trotzdem, wenn so ein Spiel ansteht, bin ich der Meinung, ja, da muss man einfach zwei Tage Pause dazwischen haben. Und da müssen diejenigen, die das planen, einfach besser planen. Jetzt ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Am Ende, ich habe es gesagt, die MT Melsung als Sieger von der Platte gegangen. 33-31 das Endergebnis. Und ich finde, ja, gerade zu Beginn war es natürlich noch ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, dass diese Phase nach der Pause, glaube ich, dafür gesorgt hat, dass die MT dieses Spiel gewonnen hat. Da konnten sie sich dann irgendwann auf 5 Tore absetzen, sind sehr gut aus der Kabine gekommen und haben da vor allem deutlich weniger Fehler gemacht als die Füchse.
Ja, also die Abwehr war jetzt insgesamt bei der MT gestern nicht in ihrer Bestform und von den Torhütern will man vielleicht auch an dem Tag mal nicht reden, aber insgesamt hat die MT halt wirklich dann sehr viel stabiler agiert, als es da die Füchse wahrscheinlich konnten mit ihrem Personal und deswegen war der Sieg am Ende ja auch absolut verdient. Also Jaron Siewer, der Trainer der Berliner, hat nach dem Spiel bei der Pressekonferenz einen interessanten Satz gesagt. Es hat ihn beeindruckt, mit welcher Ruhe die MT zu Hause spielt. Und da hat er, glaube ich, sehr vieles mit ausgedrückt, was nach diesem Abend halt auch zu erkennen ist, dass die MT einfach in der Lage ist, bei so einem Spiel halt wirklich, auch wenn sie mal zurückliegt, dann nie die Nerven verliert und das alles sehr, sehr konzentriert und kontrolliert dann zu Ende führt.
Ja, das war ja beispielsweise auch beim Heimspiel gegen Bietigheim vor ein paar Wochen so. Da kommt der Aufsteiger, ja, der hat zwar dann am ersten Spieltag in Potsdam gewonnen und kann da befreit aufspielen, aber das war zum Beispiel ein ganz enges Höschen und trotzdem, wie du gerade gesagt hast, die MT ist komplett ruhig geblieben und jetzt ziehen wir mal die Parallele zur Vorsaison. Da war es auch so, da ist die MT super in die Saison reingekommen. Ich kann mich erinnern, mit 3 Heimspielen zu Beginn, die man alle gewonnen hat und damals hast du in der Saisonvorschau 2023/24 gesagt, das kann so eine Art ja Katalysator sein dann auch für das, was danach kommt. Und das war es auch. Davon hat die MT Melsung die ganze Saison über gezehrt. Glaube ich zumindest, dass es so gewesen ist. Und jetzt geht das schon wieder so los.
Ja, also dieser Einstieg in diese Saison muss man ja auch bedenken. Sie hatten noch Qualifikationsspiele im Europapokal gegen Elverum, was ja auch eine sehr heikle Aufgabe erstmal war. Und bisher, sie haben jetzt bis auf ein Spiel bei den Rhein-Neckar-Löwen alles gewonnen. Also das spricht natürlich jetzt schon für die Qualität dieser Mannschaft, die ja auch einige Neue im Kader hat.
Ja, über den einen Neuen, der halt jetzt verletzt ist, das haben wir ja eben gesagt, sprechen wir dann gleich noch. Und diese Ruhe, die hat sich dann einigermaßen durch die zweite Spielhälfte gezogen. Also das haben sie sehr gut gelöst und was man dann auch mehrfach beobachten konnte, bei den Füchsen fehlten die Kräfte. Das war zumindest mein Eindruck, einige leichte Fehler mit dabei, wo man sagen kann, die Konzentration, die war nicht mehr so ganz da und das ist dann vielleicht auch daher gekommen, dass sie eben diese Reisestrapazen hatten. Du spielst halt dann donnerstags in Lissabon, dann reist du nach Deutschland, ich nehme mal an, sie sind nach Frankfurt geflogen und da musst du dann noch nach Kassel und dann spielst du am nächsten Tag, du hast eigentlich keine Vorbereitungszeit. Hattest du auch diesen Eindruck in der Halle?
Also was mich dennoch sehr überrascht hat, ist, wie viel Kraft die Berliner letztlich aufgebracht haben für dieses Spiel. Ich hatte schon gedacht, naja, wenn du jetzt so wenig Zeit zur Vorbereitung hast, dann wird es irgendwann natürlich schwierig. Aber wenn man sieht, mit welcher Energie die Berliner bis zur letzten Sekunde gar gekämpft haben, dann war das schon aller Ehren wert. Und wenn man sieht, was Fabian Wiede teilweise gemacht hat, da Mihajlo Mladenovic, das war alles sehr, sehr beeindruckend. Und okay, Mladenovic hatte am Donnerstag die rote Karte gesehen, hatte jetzt nicht vielleicht ganz so eine Belastung, aber insgesamt war das sehr beeindruckend, wie die Berliner aufgetreten sind, trotz dieser schwierigen Voraussetzungen.
Einer, bei dem man aber trotzdem dann gemerkt hat, dass er nicht bei 100% war, war meines Erachtens Lasse Andersson, der ja, ich finde, seit der vergangenen Spielzeit so richtig angekommen ist, endlich in Berlin. Also auch davor hat er natürlich schon gute Leistungen gebracht, aber nicht auf diesem konstant hohen Niveau. Der hat auch in dieser Spielzeit teilweise schon unfassbar gute Spiele gespielt. Diesmal waren es 4 Tore bei einer Trefferquote von 50%. Und dann finde ich, ist das dann auch taktisch so eine Geschichte, ja? Auf der anderen Seite fehlt eben Matthias Gitzel, der dann auch Freiräume schafft für Lasse Andersson oder den Kreis. Klar, jetzt hat Mladenovic 7 Tore gemacht bei einer Trefferquote von fast 88%. Also an der Kombination Rückraum-Kreis ist es nicht gescheitert. Aber sie hatten nicht so unendlich viel Torgefahr aus dem Rückraum. Fabian Wiede wiederum, 6 von 6, okay, das widerlegt meine kleine These jetzt ein bisschen, aber trotzdem, ich finde, das hat man gemerkt und Nils Lichtlein hatte ein paar technische Fehler drin bei einer Trefferquote von 50%, genau wie Lasse Andersson. Hast du da den Eindruck gehabt, dass ihnen ein bisschen Variabilität gefehlt hat oder ist das nur mein Gefühl gewesen?
Na gut, im Fall von Lasse Andersson kann man wahrscheinlich schon sagen, dass die Belastung zu hoch war und er dann irgendwann auch mal merken musste. Also der musste ja weite Wege gehen und das kostet natürlich alles Kraft. Und wenn ich dann kurz vorher so ein hartes Spiel habe in Lissabon, dann muss man irgendwann auch dann dem Spieler mal eingestehen, dass das halt nicht so einfach ist.
Absolut. Also das ist wirklich der absolute Knaller, finde ich, im negativen Sinne. Wie gesagt, in Lissabon gespielt, 2 Tage später in Kassel gegen die MT Melsungen. Wir kommen zur MT Melsungen zurück, weil du bist ja mein MT-Experte. Also wir haben jetzt fast die ganze Zeit über die Füchse gesprochen, aber lass uns auf die MT schauen, wo einige Spieler richtig, richtig stark gewesen sind. David Mandic zum Beispiel, das ist ein Akteur, der meines Erachtens komplett unterbewertet ist. Der kann auf der Halbposition decken, der hat in der Regel im Angriff eine sehr, sehr gute Quote. Vielleicht kannst du zu ihm ein bisschen sagen und wie sehr er ja auch taktisch der MT Melsungen hilft dadurch, dass er eben auf der Halbposition wechseln kann, wenn wir jetzt mal auf den Kollegen Erik Balenciaga schauen.
Also das Kuriose war ja gestern, dass sich David Mandic auf die Aufgabe vorbereitet hatte, Matthias Gitzel zu stoppen. Das hat er schon mal gezeigt. Und deswegen ist er eigentlich ja der Spieler, auf den man besonders in der Abwehr schaut. Und im Angriff hat er zwar auch mal einen ganz guten Tag, aber gestern hat er ja mit 7 Würfen 7 Tore erzielt. Ich habe danach zu ihm auch gesagt oder ihn gefragt, war das dein bestes Spiel? Und da hat er gesagt, ja, im Angriff auf jeden Fall. Und ich glaube, das hat man gestern gesehen, welche Qualität in ihm steckt. Das hat ihm natürlich auch geholfen, dass er jetzt nicht gegen Gitzel spielen musste, weil das kostet Kraft und dann hätte er wahrscheinlich im Angriff jetzt nicht so performen können, wie er es am Ende getan hat. Aber es war insgesamt natürlich schon eine sehr starke Leistung von ihm. Er wird manchmal wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt, aber er hat halt gezeigt, welches Potenzial in diesem Mann steckt, wenn er im Angriff mal so richtig seine Qualitäten ausspielen kann. Und ich muss ehrlich sagen, das war phänomenal und da hat er absolut zugestimmt.
Da kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass er damit zufrieden gewesen ist. Also ein Spieler, der meines Erachtens ein bisschen unterm Radar läuft. Da ich weiß auch gar nicht, spricht er mittlerweile einigermaßen gut Deutsch oder wie kommunizierst du mit ihm?
Ja, also er hat jetzt ganz gut Deutsch gelernt. Man muss manchmal vielleicht nochmal die Frage wiederholen, aber er hat jetzt ganz gut Deutsch gelernt. Mit ihm kann man auch gut Deutsch reden.
Alles klar. Also vielleicht auch jemand, der mal ein Kandidat ist, um ihn demnächst auch beim Dein-Interview mal vor die Kamera zu holen, weil ich finde, ein sehr, sehr interessanter Spieler. Dass Deinis Kristopans ein sehr interessanter Spieler ist, das wissen wir alle seit vielen, vielen Jahren. Aber auch da habe ich den Eindruck übrigens, Björn, vielleicht kannst du das bestätigen, dass er immer mehr in der Bundesliga auch angekommen ist. Dass er genau weiß, wie er agieren muss, wie er seine Kräfte auch über 60 Minuten einteilen muss, weil in dieser Saison hat er eben nicht mehr Ivan Martino an seiner Seite.
Ja, also da gebe ich dir absolut recht. Also wie er das teilweise macht, ist schon sehr, sehr gut, dass er halt wirklich immer versucht, jetzt nicht zu viele Wege zu machen, sondern sehr gut mit seinen Kräften haushält. Er hat natürlich jetzt auch den Vorteil, dass er mit Nikola Enderleit einen Mann bekommen hat, der ihm doch schon relativ viel Entlastung gibt. Das hätte man ja von dem Dänen, der ja nun ganz neu ist in der Bundesliga, vielleicht nicht erwartet. Aber er hat dadurch ab und zu mal die Möglichkeit, so ein Spiel halt auch mal von der Seite zu verfolgen und ist halt nicht permanent gefordert. Und so im Paket passt das halt mit Christopanz und Enderleit ganz gut. Und Christopanz ist halt wirklich, also er tritt halt jetzt noch mehr als in seiner ersten Saison auch als Torschütze auf. Und das ist ja teilweise phänomenal, wie er die Bälle da in die Winkel befördert. Also sehr schön anzuschauen.
Everton Johnson scheint auch wieder drin zu sein, ist verletzt ausgefallen, 6 Buden. Rogério Moraes am Kreis 5 von 5. Adrian Schiposch hat auch noch 2 Buden draufgepackt. Also da muss man schon sagen, hat sehr, sehr viel funktioniert. Du hast eben gesagt, ja, über die Torhüter sprechen wir mal lieber nicht. Insgesamt war es überhaupt gar kein Spiel der Torhüter. 5 Paraden auf Seiten der MT Melsung und 6 waren es insgesamt bei den Füchsen Berlin. Und das ist natürlich viel, viel zu wenig für beide Mannschaften, aber insbesondere als Auswärtsteam, wenn du bei so einer heimstarken Mannschaft wie der MT Melsung was holen willst. Gab es denn eigentlich bei der MT bis auf die Torhüterleistung überhaupt was auszusetzen?
Nein, also ich glaube, da kann man jetzt bis auf die Anfangsphase, da hat die Abwehr ja wirklich noch einige Probleme gehabt. Also da kann man auch nicht wirklich von Abwehrarbeit reden, so wie die Berliner teilweise da durch die Lücken gegangen sind. Und der Kreisläufer Marsenisch war so häufig ganz, ganz frei. Also der Anfang war halt wirklich nicht so doll, die ersten 10 Minuten. Aber dann, da hattest du es ja auch schon angesprochen, hat die MT das ja auch zu Beginn der zweiten Halbzeit besonders sehr, sehr gut gemacht.
Übrigens, vergangene Woche haben wir hier bei Kreisab sehr ausführlich über Paul Drucks gesprochen, logischerweise, aber auch ein bisschen über die Füchse Berlin. Und ich erinnere mich noch sehr gut an die Aussage des Kollegen Markus Götz von Dein, der gesagt hat, wenn die gesund bleiben, also wenn Gitzel und Andersson gesund bleiben, dann haben die eine Chance, deutscher Meister zu werden. Da fällt Gitzel aus, die verlieren in Lissabon bei Sporting und sie verlieren in Kassel bei der MT Melsung. Jetzt muss man sagen, auch 2 sehr starke Gegner, da kannst du auch in Bestbesetzung verlieren, aber trotzdem ist das natürlich äußerst, äußerst ärgerlich. Was glaubst du, macht dieses Ergebnis aktuell mit dem Tabellenbild in der Bundesliga? Ist klar, die MT ist, wenn wir gerade miteinander sprechen, Tabellenführer. Das wird wahrscheinlich auch nach den Spielen am Sonntag so bleiben. Also dazu erklärt, wir sprechen am Sonntagmorgen miteinander und die Anmoderation, die habe ich dann hinterher nochmal eingesprochen und davor gesetzt. Aber trotzdem, das ist schon sehr beeindruckend, mal wieder zu Saisonbeginn von der MT Melsung. Jetzt hat der ein oder andere Titelkandidat vorher schon Punkte gelassen. Die Füchse hatten ja auch schon ein Spiel verloren. Hannover steht aktuell gut da. Da wisst ihr jetzt mittlerweile, wie die Partie gegen Flensburg ausgegangen ist. Aber das ist interessant. Also mir macht das richtig Spaß.
Ja, also ich finde auch, dass die MT jetzt dazu beiträgt, dass es ein sehr spannender Start in der Bundesliga war. Und da kann man sicher noch einiges erwarten. Wobei man jetzt nicht den Fehler machen sollte, die MT jetzt zu einem Titelaspiranten abzustempeln, weil das ist sie nicht. Da wäre ich jetzt noch weit von entfernt. Also Timo Kastening hatte mal vor der Saison gesagt, vielleicht kann man im Oktober mal sehen, wie gut wir sind. Jetzt haben wir zwar den Oktober, aber es ist halt trotzdem immer noch viel zu früh. Die müssen jetzt erstmal gucken, wie sie die Belastung mit den Europapokalspielen, die jetzt noch alle kommen, wegstecken. Und dann vielleicht im Dezember, wenn die Hinrunde gespielt ist, dann wird man wissen, können die sich dauerhaft vielleicht da oben so ein bisschen halten. Also ich bleibe nach wie vor dabei, dass sie halt hinter der einen oder anderen Mannschaft eher einzuschätzen ist.
Jetzt geht es am Donnerstag nach Leipzig. Leipzig auch sehr heimstark und gut in die Saison gekommen. Also ich glaube, die können dann einigermaßen befreit aufspielen, weil die meisten wahrscheinlich denken, ja, Melsung ist der Favorit und das wäre dann so ein Klassiker. Ja, man schlägt die Füchse Berlin und verliert dann in Leipzig, obwohl, ja, mit allem Respekt, Leipzig natürlich auch eine gute Truppe beisammen hat. Und dann geht's zu Hause gegen den HC Erlangen, dann kommen die Länderspiele und dann am 16. November um 20.30 Uhr schön zur Primetime am Samstagabend die MT Melsung gegen den SC Magdeburg. Das wird ein richtiger Kracher. Und die Melsunger haben den Vorteil, dass sie auch gegen Flensburg in der Hinrunde noch zu Hause spielen. Also der Spielplan meint es einigermaßen gut. Und auch gegen Hannover geht es vor Weihnachten noch in eigener Halle. Also mal gucken. Das ist natürlich dann auch ein ganz, ganz entscheidender Faktor. In der Rückrunde spielst du gegen all diese Spitzenteams bis eben auf den THW Kiel, wo sie ja schon gewonnen haben, auswärts. Dann lass uns jetzt noch über Amin Damul sprechen. Und ich habe es ja vorhin erwähnt, ich habe die Partie der MT Melsung im Europapokal kommentiert beim FC Porto. Da hat Damul ein super Spiel gemacht und da habe ich gedacht, oh, das ist eine richtig gute Ergänzung für diese Mannschaft. Das scheint irgendwie alles zu passen. Da musste er da mal kurz angeschlagen runter, aber das war nicht weiter schlimm. Und dann hat er sich jetzt das Kreuzband gerissen. Was bedeutet das für ihn persönlich? Ich habe es ja vorhin auch schon erwähnt, wahrscheinlich das Saison aus. Und was bedeutet das auch für die MT Melsung?
Also für ihn ist es erstmal ganz bitter, weil er hatte natürlich so anfangs einige Probleme, da reinzukommen. Die Vorbereitung sah gar nicht schlecht aus, aber dann, als die Saison lief, hatte er dann schon so ein bisschen die Probleme. Also wenn man bedenkt, in Minden war er natürlich der Alleinunterhalter und bei Melsung ist er das eben nicht. Und an diese Rolle, die er jetzt bei der MT bekommen hat, da hat er erstmal Probleme mit gehabt, sich da so mit zurechtzufinden. Und jetzt im Oktober, du hast ja auch das Spiel in Porto angesprochen, jetzt war er auf einmal da, wo man ihn haben wollte. Er war wirklich, also durch seine Dynamik, genau der Spieler, den man so ein bisschen brauchte, um den Gegner vor große Probleme zu stellen. Und ja, er war halt auch eine große Entlastung jetzt für Erik Balenciaga. Von daher ist das halt richtig brutal, dass er jetzt gerade in der Phase, wo er bei der MT richtig angekommen ist, dann so eine Nachricht bekommt und dann für den Rest der Saison ausfällt. Für die MT, hast du ja auch schon nachgefragt, da ist es natürlich sehr, sehr schwierig jetzt, weil der Kader ist zwar jetzt breiter aufgestellt als in der letzten Saison, aber der fehlt natürlich jetzt trotzdem ein wichtiger Rückraumspieler. Man kann das vielleicht punktuell auch mal mit Elver und Jonsson wieder auf der Mitte kompensieren. Aber ich denke schon, dass die MT jetzt genau guckt, was sie macht. Und sie wissen ja auch, welche Belastung jetzt da auf die MT noch durch die Europapokalspiele wartet, dass es dann nicht so einfach ist, mit so einem Kader gut durchzukommen. Und ich habe jetzt schon mal den Namen Sintra Aho immer reingebracht, der ja letztes Jahr, fast vor einem Jahr genau, zur MT kam und halt, man hat es ihm damals nicht zugetraut, aber wirklich gut eingeschlagen hat, ob man nicht eine Möglichkeit sieht, ihn aus Dänemark jetzt nochmal zurückzuholen, weil er kennt das System, er kennt das spanische System, er kennt Melsung. Von daher wäre er natürlich ein guter Mann, der DMT jetzt wirklich helfen könnte.
Glaubst du, dass das so kommen wird oder ist das mehr so eine Idee von dir?
Also Michael Allendorf, der Sportvorstand, hat ja schon gesagt, hat etliche Berater bei ihm gemeldet. Und klar, da werden dann jede Menge Spieler angeboten. Ob man davon wirklich jemanden braucht, weiß ich jetzt nicht. Also, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass man mit Aho tatsächlich mal redet, weil das würde natürlich vieles vereinfachen. Wenn einer den Verein kennt, die Spieler kennt, das hilft das natürlich schon. Und wo kommt ja noch hinzu? Selbst wenn es jetzt auf der Mitte mal kein Bedarf ist, der kann ja auch noch woanders spielen. Dann spielt er halt im Rückraum links oder Rückraum rechts. Den kann man wahrscheinlich sogar auf rechts ausstellen, wenn das von ihm verlangt wird. Von daher hat man mit ihm natürlich schon einiges, was man besser machen kann.
Na, also das warten wir mal ab. Und wo du gerade Michael Allendorf sagst, zum Abschluss noch. Michael Allendorf wurde ja auch gefragt nach Johannes Goller. Was ist denn da los?
Ja, das Thema hatten wir ja vor einem Jahr schon mal aufgemacht, weil er natürlich immer ein Spieler ist, mit dem die MT wahrscheinlich gerne wieder zusammenarbeiten möchte. Damals gab es absolute Anzeichen dafür, dass die MT ein großes Interesse daran hat, was nicht neu ist. Denn 2021 haben sie auch schon mal bei ihm nachgefragt und wollten ihn haben. Damals hat es ja nicht geklappt. Da hat er sich ja auch für Flensburg entschieden. Deswegen kommt dieses Thema ja immer mal wieder hoch. Die Frage ist halt, ob die MT finanziell bereit wäre, ihn vorzeitig zu holen. Oder ob sie halt wirklich wartet bis 2026, bis der Vertrag von Johannes Goller ausläuft. Ich bin mal gespannt, wie das sich jetzt entwickelt.
Da bleiben wir definitiv dran, also nicht nur wir, da bleiben alle dran, die sich für Handball interessieren und die beruflich im Handball unterwegs sind. Ja, dann sage ich herzlichen Dank und was ihr jetzt nicht mitbekommen habt, wir hatten ein paar technische Probleme, falls also die ein oder andere Aussage nicht zu 100% zu verstehen ist, bitte ich das zu entschuldigen. Björn, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, du hast an diesem Sonntag natürlich noch viel zu tun, deswegen bist du hiermit entlassen. Kurze Pause und dann geht's sofort weiter bei Kreisab. Wir sind unterwegs mittlerweile in Mittelhessen. Dort spielt die HSG Wetzlar. Und ich muss ja ehrlich sein, ich habe dem Kollegen Volkmar Schäfer eine Nachricht geschickt und habe gesagt, wenn die gegen den HSV verlieren, dann sprechen wir am Freitag miteinander. Und das direkt auch als Erklärung, ist es Freitagmittag. Das heißt, wir kennen weitere Ergebnisse der Mannschaften unten im Tabellenkeller zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wahrscheinlich habe ich sie vorher in der Sendung bereits erwähnt. Aber wenn ich Volkmar hier zu Gast habe, dann ist das noch nicht klar, wie die anderen Teams so gespielt haben. Und es ist natürlich auch wichtig für die Einordnung. Aber das ist ja eine fiese Einladung. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat. Er ist für die VRM Wetzlar tätig, Volkmar Schäfer. Hallo Volkmar, ich grüße dich.
Hallo, grüß dich Sascha.
Ich habe eben spaßeshalber gesagt, eigentlich hätten wir unser Vorgeplänkel aufnehmen müssen und dann hätte ich das so gesendet. Es ging um Schokolade. Bist du Schokoladenfan?
Ich bin Schokoladenfan, aber ich bin ein glutenfreier Schokoladenfan. Ich muss das seit mehreren Jahren machen. Ich bin kein wollender glutenfreier Esser, sondern ein müssender. Und dann muss man sich die Schokolade auch aussuchen. Aber ich habe jetzt gerade eine Praline gegessen, weil ich weiß, das Mittagessen muss noch warten. Und dann isst man mal eine Schokolade zwischendurch, um auch seine Sinne zu schärfen für das, was wir jetzt besprechen.
Ja, sehr gut, so mag ich das. Du hast mich auch gefragt, ob wir uns sehen zumindest vor der Partie in Eisenach, weil ich die in der vergangenen Saison kommentiert habe. Und da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Da war Eisenach damals unfassbar gut drauf und alle haben damit gerechnet, dass der TSV auch das Spiel gewinnt. Dann ist die HSG da hingefahren. In der Situation, wo der Druck schon relativ groß war, relativ früh auch in der Saison, es müsste ein ähnlicher Zeitpunkt gewesen sein. Und dann hat die HSG da tatsächlich gewonnen. Ich hatte mich damals unglaublich auf dieses Spiel in der Werner-Assmann-Halle gefreut. Und dann war die Stimmung ein bisschen weg, weil schon sehr früh in der Partie klar war, die HSG würde das Ding gewinnen und die zwei Punkte mit nach Hause nehmen. Und dann habe ich dieses Mal gedacht, ja, vielleicht werden sich die Spieler von Frank Carstens an die Partie aus dem Vorjahr erinnern und das eh nicht gut hinbekommen. Und dann verlieren die da mit 8. Das fand ich schon relativ happig. Und deswegen auch meine Nachricht an dich vor dem Spiel gegen den HSV. Wenn die verlieren, dann lass uns sprechen. Jetzt haben sie aber mit 5 gewonnen und deswegen finde ich es trotzdem besprechenswert, weil es dann hinten raus relativ souverän war. Lass uns auf diese Partie eingehen und ich weiß, es gab eine Schlüsselszene in der ersten Hälfte, eine rote Karte gegen Niklas Weller, die das Spiel dann doch massiv beeinflusst hat.
Das ist richtig. Duplizität der Ereignisse. Erster Sieg für die HSG vor knapp 3 Wochen in Stuttgart. 19. Minute, Kai Häfner kriegt die Rot für Stuttgart, muss vom Feld. Das Spiel dreht sich. Gestern ein Spiel gegen den HSV, 19. Minute, Niklas Weller muss mit Rot vom Feld, glaube berechtigt, was die Bilder da auch zeigen. Wieder eine Schlüsselszene, aber nicht so eklatant entscheidend wie in Stuttgart.
Hattest du vor der Partie den Eindruck, dass bei den Spielern der HSG, ja, ich will nicht sagen, eine Unsicherheit herrschte, aber nach dieser klaren Pleite in Eisenach, da geht man ja dann nicht mit Selbstvertrauen in das nächste Spiel, gegen einen Gegner, von dem man weiß, dass der auf Augenhöhe ist und dass man den schlagen kann. Also ich will das Wort Druck jetzt nicht in den Mund nehmen, aber das war keine einfache Situation, kann ich mir vorstellen.
Das Interessante ist, dass ich in der Pressekonferenz auch genau das Frank Carstens gefragt habe, wie geht er mit Druck um? Merkt er die Rückendeckung auch von den Vereinsverantwortlichen, vom Aufsichtsrat und er spielte den Ball dann gleich zurück. Den einzigen Druck, den ich gar merke, ist der von dir kommt. Interessant, das führte zu leichten Gelächter. In der PK zumindest, vor dem Spiel gegen den HSV. Ich muss aber sagen, ich glaube, es war im Umfeld schon zu spüren, dass da vor allen Dingen eine Unzufriedenheit ist, auch wenn es immer heißt Entwicklung. Du hast gerade gesagt, Erinnerung an Eisenach, von dieser Mannschaft in Eisenach, die da letztes Jahr gewonnen hat. Man, die ist ja nicht mehr ganz so viele dabei. Viele reiten immer auf diesen 7 Neuzugängen rum und 8 Abgängen. Das ist dann eine komplett, nicht eine komplett, aber zumindest eine sehr, sehr personell veränderte Mannschaft, der HSG Wetzlar, der inzwischen auf der Platte steht. Aber das in Eisenach war trotzdem wieder ein Rückschritt in einer Entwicklung, die eigentlich schon so ein bisschen nach oben ging oder nach vorne ging. Und dann ist einfach Druck auf dem Kessel, weil Handball, wir wissen es alle, ne, bei allem hin und her ist es Ergebnissport. Und wenn man 2-10 Punkte hat und hat zum Glück noch ein paar, die sich da mit da unten rumtummeln und ist nicht irgendwie abgeschlagen, letzter oder vorletzter, dann ist der Druck vielleicht dann auch noch ein bisschen kleiner, aber er war zu spüren. Und auch bei Frank Carstens, er hat das dann versucht zu erklären und hat auch gesagt, er hat die maximale Unterstützung der Vereinsverantwortlichen und auch vom Kontrollgremium sozusagen, wie es immer so schön heißt. Und das glaubt man ihm dann auch, oder was heißt muss, ist dann auch so. Man fragt ja dann auch bei den entsprechenden anderen Menschen auch nach und die haben das auch bestätigt. Aber nochmal Heimspiel wieder, HSG Wetzlar, wir wissen es alle, letzten 2,5 Jahren war es nicht so wirklich prickelnd zu Hause. Der HSV kommt, ist personell angeschlagen, dann geht so ein Spiel noch los, dann kommt die rote Karte gegen Niklas Weller. Da passiert noch ein bisschen mehr auf Hamburger Seite. Respekt vor dieser Leistung, den der HSV dann trotz einer Dezimierung und einer personellen arg kritischen Situation da hingelegt hat. Und sie drehen es trotzdem. Und zwar, weil sie endlich mal Handball gespielt haben. Ich habe vor dem Spiel mit 2-3 Spielern gesprochen, habe denen einfach mal gesagt, wollt ihr nicht einfach mal so nach dem Motto gehen, spielt's Handball, wie, ich glaube, der Kaiser hat das gesagt, spielt's Fußball. Und sie haben es, glaube ich, sie haben nicht auf mich gehört, aber sie haben es tatsächlich so ab diesem 17-21 dann irgendwann auch gemacht. Frank Carstens meinte das dann irgendwann so ein bisschen Freeplay.
Ja, das ist, glaube ich, ein guter Ausdruck dafür. Ich wollte nämlich gerade so ein bisschen auf den Spielverlauf eingehen, weil ich finde, so ein 14-15 zur Pause, das ist jetzt kein Ergebnis, wo du denkst, das kannst du nicht mehr drehen. Aber du hast ja gerade einen Zwischenstand schon genannt. Der HSV hat mit 21-17 geführt. Also die lagen mit 4 Treffern zurück. Ich gucke jetzt gerade nochmal genau, wann das war in der zweiten Hälfte. Das war in der 39. Spielminute. Und am Ende, wie gesagt, haben sie das Ding mit 5 gewonnen. Also die letzten gut 20 Minuten, 22 waren es dann ja ungefähr, haben sie mit 9 Toren für sich entschieden. Und das kann vielleicht, Volkmar, nur daher kommen, dass man dann eben, wie du es gesagt hast oder wie Frank Carstens es formuliert hat, frei aufspielt. Weil man das Gefühl hat, wir können hier nicht mehr verlieren, das läuft gerade alles gegen uns, jetzt zocken wir einfach mal ein bisschen, dann gucken wir, was am Ende dabei rauskommt und wir machen uns nicht tausend Gedanken. Würdest du das auch so sehen?
Das sehe ich genauso. Da sind natürlich dann auch Spieler wichtig auf dem Feld. Dominik Mappes ist einer, der das, glaube ich, tatsächlich schon bewiesen hat in Gummersbach, dass man den Schalter relativ schnell auch umlegen kann und einfach mal loszockt. Auch wenn er da in einem Konstrukt drin ist, wo man auch sehr viel auf Systeme und so bauen muss. In Sachen der neue Spieler im Rückraum neben sich, und er ist ja selbst auch in Anführungszeichen neu bei der ASG. Dann kommt aber so einer rein wie Justin Müller, dem ich in den letzten Wochen nicht wirklich, aber zumindest zwischen den Zeilen immer mal wieder die Bundesliga-Tauglichkeit ein wenig abgesprochen habe, aber der kommt da rein und ist ein Unterschiedsspieler. Vielleicht wegen dieses Free Plays. Dann stehen da halt, wie gesagt, zwei gelernte Spielmacher auf dem Feld. Andere sind draußen. Stefan Schaber ist draußen. Philipp Auhanzu ist draußen. Jonas Schoch, der gestern sehr, sehr gut performt hat, ist aber auch dann zwischendurch mal draußen. Und dann steht da ein kleiner Rückraum mit Müller, Mappes und Nemanja Siljanovic auf dem Feld. Und die spielen den HSV daher. Und vielleicht ist das natürlich auch mal eine Lösung für die Zukunft, aber gestern hat es funktioniert.
Das sind natürlich auch, ja, ich habe das eben schon so ausgedrückt, das sind Zocker. Also Mappes und Müller nebeneinander, das kann durchaus sehr, sehr gut funktionieren. Das kann auch eine Abwehr auseinanderziehen, weil die natürlich schnell und beweglich sind. Bei Mappes wissen wir auf jeden Fall, dass das einer ist, der macht sehr viel intuitiv. Der passt vielleicht auch nicht in jedes Konstrukt rein. Und trotzdem hat das gestern sehr, sehr gut funktioniert. Hast du Erleichterung wahrgenommen nach der Partie bei den Spielern?
Absolut. Du siehst plötzlich, Spieler sind länger da, ne, bewegen sich da im VIP-Raum oder auch zwischen den Zuschauern, reden mit denen, sind ganz lange beim Autogramm schreiben. Das sollten sie eigentlich auch tun, wenn sie nicht gewonnen haben, um die Kids dann auch da zu bedienen oder ihre jungen Fans da zu bedienen. Aber das machen sie auch. Aber man hat das schon gemerkt. Es war so, Lukas Becher hat das ganz gut gesagt. Wir sind in einem Riesenprozess. Und das heute war, also sprich gestern, war absolute Erleichterung. Die Punkte waren super, super wichtig. Der Spielverlauf ist im Grunde, sagt er, ein Spiegelbild der halben Saison. Wahrscheinlich war es ein Spiegelbild der gesamten Saison. Außer der Tatsache, dass sie halt diesmal den Turnaround hingekriegt haben und diese Phase, diese Minusphase, die sie halt bei ihren Niederlagen im Grunde sehr viel länger gestaltet haben, nämlich mit zum Teil 1:12 Läufen oder was auch immer, oder nicht ganz so eklatant, aber dadurch natürlich die Spiele hergegeben haben, weil sie ja immer eigentlich dran waren, aber bis auf Stuttgart dann halt eben nicht erfolgreich waren, das gestern halt hingekriegt haben.
Ich fand das sehr beeindruckend, was den Spielverlauf angeht. Ich hätte nicht damit gerechnet, als sie mit 4 Toren zurücklagen. Da, ja, da war die Ausstrahlung der Mannschaft natürlich auch entsprechend. Körpersprache ist dann auch immer ein Faktor. Und du hast eben auch was gesagt, was ich sehr interessant finde, dass Frank Carstens das Vertrauen des Vereins genießt. Und das ist auch so ein Punkt. Wenn er Vertrauen spürt, kann er auch Vertrauen an die Spieler weitergeben. Ich glaube, dass das jahrelang bei GWD Minden auch ein großer Faktor war. Irgendwann hat dann die Qualität des Kaders dort meines Erachtens einfach nicht mehr ausgereicht. Aber jahrelang hat Carstens es dorthin bekommen, sehr viel Ruhe auszustrahlen. Und gerade bei so einer Mannschaft, die sich in einem extremen Umbruch befindet, ist, glaube ich, das ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Natürlich, die Spieler und Spielerinnen, die wollen immer Vertrauen spüren. Das ist ja ganz logisch. Wer will das nicht? Das wollen wir in unserem privaten oder beruflichen Umfeld zu jeder Zeit. Das ist ja super, wenn man Vertrauen spürt. Aber gerade in so einem Verein mit den Voraussetzungen aktuell, wir haben vor der Saison darüber gesprochen, in der Vorschau, da hast du auch gesagt, das wird Zeit benötigen, bis diese Spieler alle reingefunden haben. Und dann ist so ein Sieg, ah, der ist immens wichtig.
Hat gestern nochmal gesagt, so ein Kernsatz von ihm, und den hat er ja dann auch in dieser Pressekonferenz jetzt vor dem Spiel, wo es auch mal ein bisschen launiger zuging, aber auch sehr, sehr ernst, hat er ja gesagt, ganz im Ernst, er möchte einfach Lösungen finden und zu diesen Lösungen beitragen. Er möchte diese Aufgabe lösen bei der HSG Wetzlar. Die Aufgabe heißt ja primär bei der HSG Wetzlar im Grunde schon, seit sie in der Bundesliga sind, erstmal Klassenerhalt sichern. Relativ zeitnah die Punkte holen, dass man vielleicht dann auch irgendwann tatsächlich noch weiter nach oben gucken kann. Sehr weit nach oben geht's nie. Also wenn man Sechster wird, ist man raketenmäßig eigentlich gefühlter Meister der Arm, hat Rainer Dotz auch immer gesagt. Dann ist das so. Aber er möchte diese Aufgabe, ne, auch zu seiner vollsten Zufriedenheit lösen und mit dieser Mannschaft zusammen diese, ja, diese Berge dann auch überschreiten. Das ist jetzt sehr bildlich gedacht, aber der strahlt so eine Ruhe aus. Nach dem Spiel in Eisenach kommt er zu mir. Wir waren dann nochmal kurz im internen Smalltalk und sage ich, Frank, wie geht das, dass man da so ruhig bleibt? Da sagt er, was soll ich denn machen? Soll ich rumtoben? Was soll ich denn machen? Soll ich sofort draufhauen? Natürlich müssen wir immer mal auch ernste Worte sprechen und auch Spieler zur Seite nehmen und einzeln sprechen. Aber wenn, dann schaffen wir das nur zusammen. Und sie schaffen es auch nur zusammen mit diesem unfassbaren Publikum. Hat man gestern wieder gesehen, diese Klammer auch mit den Fans. Das begeistert die Fans selbst. Die gehen ganz anders nach Hause, bleiben auch noch länger in der Arena. Das begeistert die Spieler. Die merken, hey, die stehen komplett hinter uns. Die spüren das jetzt auch. Ne? Auch die 7-9 spüren das. Manche kannten es ja schon, wie Mappes, diese Stimmung in der Arena oder auch als Gegner. Ja, und diese Klammer muss passen, sonst funktioniert das bei der HSG nicht.
Was auf jeden Fall sehr augenscheinlich ist, was die Partie gestern angeht, da war die Wurfeffizienz im Angriff, die war richtig gut, über 70% erfolgreicher Abschlüsse. Und wenn wir mal auf die einzelnen Akteure schauen, klar, du hast eben gesagt, am Ende bestand der Rückraum aus Mappes, 6 von 8, natürlich eine sehr gute Quote, weil er sich vielleicht auch mal Würfe nehmen muss, die nicht optimal sind oder das auch tut, wenn Situationen sind, wo er denkt, dass das richtig ist. Justin Müller mit 3 von 3, 100% Superquote. Auch Zelenovic, der normalerweise jetzt nicht so der Shooter ist, 3 von 4. Die waren am Ende auf der Platte, aber davor gab es ja auch andere Rückraumspieler, die gespielt haben. Jonas Schoch, 4 von 5, sehr gute Quote. Chavor, 4 von 4, 100%, besser geht's nicht. Also da haben im Prinzip bis auf Ahuansu, der gestern 0 von 3 war, was die reine Statistik angeht, alle Rückraumspieler geliefert. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Basis für die HSG, weil ich die ja in der vergangenen Saison oft gesehen habe und da haben sie sich sehr, sehr schwer getan im Positionsangriff und vor allem auch am Ende dann bei der Chancenverwertung. Die hatten Spiele dabei, da haben die verballert ohne Ende und das war jetzt gestern ganz, ganz anders.
Das war ganz anders, das war auch gut so. Du hast die Zahlen gerade genannt, da kann man im Grunde nur dieses Gesamtpaket sehen, aber du siehst auch an diesen Zahlen und die Namen, die du gerade genannt hast. Ole Klimke hast du noch vergessen, der kommt ja da auch mal so als Joker rein und macht dann nicht nur in der Abwehr Alarm, sondern ist dann vorne auch plötzlich da und macht so crazy Sachen, dass er sich da dreimal um die eigene Achse und den Gegenspieler dreht und den Ball dann trotzdem noch einwirft. Hat gestern ein Tor gemacht, ich glaube, er hatte 2 Chancen und hat ein Tor gemacht. Und dann zählen mal zusammen und dann kommt man ja immer drauf, auch wenn das eigentlich so gut läuft und das funktioniert. Ich blicke jetzt schon mal ein bisschen voraus. Ich weiß, du willst lieber, dass wir auf gestern noch mal eingehen, aber wir machen es trotzdem so ein bisschen mit Klammer auf die nächsten Wochen. Schoch entwickelt sich. Jetzt war ein richtig großer Schritt nach vorne, nicht nur Abwehr, sondern auch vorne. Mappes haben wir gerade besprochen. Justin Müller gestern Unterschiedsspieler. Zelenovic kommt rein, macht eigentlich 1:1 das, was Chucky auch, also Stefan Schaber auch gemacht hat. So, und dann fehlt ein Name, nämlich Philipp Ahuansu. Der hängt so ein bisschen hinten dran. Du sagst gerade 0:3. In Eisenach war es nicht 0:7, aber es war zumindest 7 Fehlwürfe, wenn ich mich richtig erinnere. Da muss man jetzt gucken. Das ist eine Aufgabe in den nächsten Wochen. Wie kriegt man den Kerl auch so in die Spur? Der ist unfassbar talentiert. Der hat so viele Möglichkeiten, der Kerl. Ist auch eigentlich klar im Kopf. Wie kriegt man den dann wiederum in die Spur? Und dann, glaube ich, dann sind sie noch unausrechenbarer und dann sind sie noch besser.
Weil sie haben ja einen Shooter mit Chavor auf der halbrechten Position. Da fehlt eigentlich nur ein Pendant auf der halblinken Seite. Das wäre dann Ahuansu, weil der eben genau diese Fähigkeiten mitbringt.
Ganz genau. Der hat jetzt gestern nicht angefangen. Jonas Schoch fängt an. Dann ist natürlich auch ein Wechsel weniger. Ist klar, wegen Abwehrangriff. Und dann kommt Philipp rein, Philipp Ahuansu. Hat natürlich auch mal einen Lattentreffer. Da hat man natürlich Pech, wenn der reingeht. Dann läuft so ein Spiel vielleicht anders. Henrik Wagner lässt grüßen. Erster Ball ist drin. Bumm, läuft so ein Spiel. Wenn du dann die nächsten 2 Würfe auch noch reinmachst aus irgendwelchen Positionen, bist du der Held. So bist du halt erstmal wieder hinten dran. Wie gesagt, ich glaube, wie gesagt, der ist ja geholt worden. Das ist hier unser neuer Lenny Rubin. Nicht, aber unser neuer Mann. Lenny Rubin wissen wir auch. Erstes Jahr nicht so gut bei der HSG. Peu à peu gesteigert. Das kann ja alles kommen. Der hat ja auch einen Vertrag. Philipp Ahuansu bei der HSG, der ein bisschen länger läuft, der wird sich auch entwickeln. Nur der muss natürlich aufpassen, dass der Zug da nicht abfährt. Und er da, weil irgendwann geht es tatsächlich ja wieder doch um das Ergebnis und auch um diese Zahlen. Ne? Klar, wenn einer gar nicht spielt, dann kann er auch nicht 3-mal vorbeiwerfen oder 8 Tore machen. Der war in den ersten Spielen wirklich gut, war ja auch, glaube ich, bester Torschütze neben Dom Novak der HSG in den ersten Spielen. Aber so in den letzten 2-3 Spielen merkt man, er merkt vielleicht auch, ja, ne? Er muss auch ein bisschen aufpassen und das führt natürlich zu so einem internen Konkurrenzkampf wieder, der vielleicht, wie gesagt, auch beflügeln kann. Aber nochmal, Sie haben ja eine Auswahl, wir haben es jetzt gerade besprochen. Im Grunde kann Frank Carstens da ja jetzt wählen, was er macht. Sie müssen es halt jetzt weiter transportieren, ob das dann schon in Flensburg passiert, beim absoluten Lieblingsgegner in Anführungszeichen, weiß ich nicht. Aber dann kommen ja die Spiele, die wichtig sind, richtig wichtig sind.
Ja, also das ist genau das, was ich jetzt thematisieren wollte. Du hast jetzt das Auswärtsspiel am Freitag in Flensburg schon angesprochen, aber dann geht's zu Hause gegen Bietigheim, dann geht's nach Erlangen und dann spielt man zu Hause gegen den VfL Potsdam. Da sind 4 Punkte auf jeden Fall Pflicht. Ich schließe 6 Punkte aktuell nicht aus. Ich halte es aber auch nicht für ausgeschlossen, dass man nur 2 holt. Also gegen Potsdam muss man gewinnen als HSG Wetzlar. Das sind auch Punkte, die man einplant, obwohl Trainer ganz oft sagen, nee, wir planen überhaupt nichts ein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich nicht Gedanken darüber macht, weil das ganz menschlich ist, das zu tun. Aber trotzdem, das sind dann 3 Spiele, bei denen es auf jeden Fall zählt. Und dann wissen wir definitiv Ende November, kann sich die HSG, und das wäre ja dann wieder eine Parallele zur Vorsaison, in Richtung Mittelfeld orientieren oder muss man ganz tief nach unten gucken? Ich habe bei dir jetzt so ein bisschen Optimismus rausgehört.
Ja, das ist auch so. Bietigheim hat toll performt in den ersten Spielen, hat ganz wichtige Punkte geholt. In Eisenach und ich glaube in Potsdam, glaube ich, die 4 Punkte geholt. Ja, so war das, glaube ich. Lass mich bestätigen gleich. Das sind 4 Punkte, die denen keiner mehr nimmt, auswärts. Das heißt aber auch, die sind auswärts natürlich auch nicht so schlecht und lassen sich da abschlachten. Sie haben jetzt auch ganz gute Ergebnisse hingelegt in den letzten Auswärtsspielen, denen sie gespielt haben. Also die sind zu beachten. Aber auch da muss die HSG den Anspruch haben, zu Hause jetzt und vor allen Dingen noch, sie haben gewonnen gegen Hamburg, vielleicht ist der Knoten wirklich ein bisschen geplatzt. Ist eine schwere Geburt gewesen, aber es ist eine vielleicht einer weiteren Entwicklung oder der Prozess geht immer weiter, dass man, dafür ist dieses Flensburg-Spiel vielleicht dann auch ganz gut, dass man sich auch wieder einspielt, egal wie das dann da ausgeht. Ja, und in Erlangen, gut, hätte ich jetzt gesagt 50-50, aber da ist Martin Schwalb am Start, da ist 3 Wochen Pause davor, das heißt, Martin Schwalb wird seine neue Mannschaft bei Mathe Erlangen dann auch noch besser kennen und da irgendwelche Knöpfchen drücken können. Erlangen immer schwer für die HSG, ob das jetzt in Nürnberg ist oder wo auch immer dann, wo die spielen, da unten. Und ja, Potsdam ist natürlich Pflicht. Also ich würde sagen, ach, lass uns nicht festlegen, ich tippe ungern, aber ja, 4 Punkte ist Pflicht und 6 wäre Kür.
6 wäre Kür vor allem, wenn das dann dafür sorgt, dass der HCR lange auf Distanz gehalten wird. Das ist ja auch immer wichtig und bei Bietigheim gilt natürlich das Gleiche. Und ich will dem VfL Potsdam nicht so nahe treten, aber ich habe beispielsweise die Partie gegen Hannover gesehen. Denen gehen irgendwann die Kräfte aus und das ist auch ganz normal. Die haben nicht so viele Optionen von der Bank und wenn, fehlt da vielleicht am Ende auch ein bisschen die Qualität. Also das ist eine Mannschaft, die man definitiv zu Hause schlagen muss, wenn man den Klassenerhalt schaffen möchte. Zum Abschluss folgt mal von dir bitte noch ein paar Sätze zum HSV, wo wir ja mitbekommen haben, dass Johannes Bitter jetzt nicht mehr spielt. Das war großes Thema in der vergangenen Ausgabe. Da haben wir ein bisschen auf ihn persönlich geschaut, nicht auf den HSV im Allgemeinen. Welchen Eindruck hattest du von den Hamburgern? Weil du vorhin ja gesagt hast, du warst beeindruckt nach der roten Karte gegen Niklas Weller, dass die dann trotzdem eine Reaktion gezeigt haben und zumindest bis zur Pause oder darüber hinaus sogar ja gut mitgehalten haben. Fehlten dann da am Ende auch, wie ich das bei Potsdam ja angedeutet habe, die Alternativen? War das eine Kraftfrage oder siehst du da andere Probleme?
Wir lesen gegenseitig die Gedanken. Ich wollte das nämlich gerade auch noch erwähnen, weil beim HSV Weller raus, Frederik Bo Andersen nach 10 Minuten raus, kann nicht mehr zurückkommen, muss wäre Probleme am Oberschenkel. Dann kommt ein Levin Unbehauen rein, denkt nicht groß nach, macht 7 Buden. Super, fand ich. Dann läuft das Spiel natürlich viel über Jakob Lassen und vor allen Dingen über Live Dessier, der ja wirklich mit immenser Energie dann auch in die gegnerischen Reihen da versucht, Löcher zu bohren und das auch zu machen. Also der HSV hat gestern einfach hinten raus die Körner nicht gehabt, um dann noch mehr dran zu bleiben, ob das dann gereicht hätte gegen eine HSG, die wie gesagt zum Schluss durch Energie, durch Verteidigungsaktionen, durch die Fans dann auch vielleicht anders beseelt war, weiß man nicht, ob das dann noch gereicht hätte zu einem Punkt oder auch zu 2. Wie gesagt, weil sie bis zum 21-17 getrieben haben, Chapeau, Torhüter El-Tayar ist Nummer 1, würde ich sagen, Haug gestern, naja, die vielen Torwartwechsel sprechen nicht gerade für die Torhüter. Und Thorsten Jansen hat gestern halt gesagt, ja, jetzt fahren wir halt wieder nach Hause und hoffen halt, dass wir nächste Woche zu Hause im nächsten Heimspiel halt wieder mal ein paar Leute mehr auf der Platte haben, die auch zumindest wieder richtig fit sind, weil die Notora kann man im Grunde ja auch nicht zählen. Der ist vor 2,5 Wochen, glaube ich, wieder zum HSV zurückgekehrt und der war jetzt im Grunde ja dann über knapp 40 Minuten die einzige Option da am Kreis vorne.
Wenn wir jetzt mal das DHB-Pokalspiel außen vor lassen, da spielen die Hamburger zu Hause gegen den THW Kiel, ist das aber ein mieser Spielplan in der Bundesliga. Zu Hause gegen Hannover, in Gummersbach, zu Hause gegen die Füchse und dann Ende November sind es 2 Spiele in wenigen Tagen, in 4 Tagen, um genau zu sein. Einmal zu Hause gegen Erlangen und dann auswärts beim TVB Stuttgart. Also das ist nicht so einfach. Gerade die nächsten 3 Partien, Da könnte es auch 3 Niederlagen setzen für die Hamburger. Ich will da den Teufel nicht an die Wand malen, aber das erscheint mir zumindest mal aufgrund der aktuellen Personalsituation bei der Mannschaft von Thorsten Jansen nicht unrealistisch. Sagen wir es mal so. Volker, gibt's abschließend noch was von dir? Habe ich irgendwas vergessen?
Nee, du hast nichts vergessen. Ich wollte nur gerade sagen, vielleicht ist das aber auch dieser Gesichtsausdruck von Toto Jansen dann gestern in der Pressekonferenz nach dem Spiel in Wetzlar, vielleicht ist genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich dieser Spielplan dann auch, schuldet dann diesen Gesichtsausdruck. Er saß halt da und wirkte schon sehr, sehr nachdenklich.
Kann ich absolut nachvollziehen. Ist keine einfache Situation und er muss da ja manchmal gegen Windmühlen kämpfen, will ich nicht unbedingt sagen, aber wir kennen alle die Situation beim HSV, haben wir am Ende der vergangenen Saison oft drüber diskutiert mit den Finanzen und so weiter. Jetzt soll es alles wieder besser laufen, aber das haben wir ja alles schon mal gehört in Hamburg. Deswegen bin ich da noch nicht so komplett von überzeugt. Herzlichen Dank auf jeden Fall, dass wir so ausführlich über diese Partie und die ganzen Geschichten drumherum plaudern konnten. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und jetzt gibt's eine letzte Pause und danach dann das Interview der Woche. Bis gleich. Interview der Woche Zeit zum Abschluss der heutigen Ausgabe und ihr kennt das, ich weiß, vielleicht ist das ein wenig langweilig, aber ich weise immerhin auf unsere sozialen Kanäle, auf Facebook, Twitter, YouTube und Instagram, folgt uns da sehr, sehr gerne, einfach nach Kreisab suchen, dann werdet ihr fündig und ihr dürft uns auch sehr gerne unterstützen. Auf 2 Plattformen ist das möglich, einmal auf Patreon und einmal bei PayPal, ihr findet zum Beispiel die Informationen dafür in den Shownotes und ich mache auch teilweise in den Instagram Stories ein bisschen Werbung dafür, um zum Beispiel die Fotos zu bezahlen, die ich benutze, um die Interviews oder andere Dinge, die wir hier besprechen, zu bebildern auf den sozialen Kanälen. Ihr kennt das. Also ich freue mich drüber und definitiv solltet ihr uns folgen, damit ihr auch mitbekommt, was aktuell oder auch generell bei Kreisab und dem Handball so los ist. Und jetzt begrüße ich jemanden in der Leitung, die, ja, ich weiß nicht, so konkret mit dem Handball zu tun hat. Das werden wir gleich erfahren. Aber ich denke, sie hat eine Menge zu erzählen. Sie ist die Gründerin und die Geschäftsführerin eines Unternehmens, das in der Medizin unterwegs ist. Und welches Unternehmen das genau ist, das verrät sie uns jetzt gleich im Gespräch. Sie heißt Dr. Sabrina Erdrich und ich freue mich, dass sie mit dabei ist. Hallo Sabrina.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, heute mit dir zu sprechen.
Ich habe ja gerade schon angedeutet, du bist im medizinischen Bereich unterwegs. Das Unternehmen, das du gegründet hast, das heißt Sports Neuromechanics Lab Heidelberg. Kannst du das ein bisschen erklären?
Ja, genau. Also auf Deutsch, es ist ja tatsächlich ein englischer Begriff, Sports Neuromechanics Lab Heidelberg. Ist es ein bisschen holprig, Sport Neuromechanik Labor Heidelberg geht besser. Mir war wichtig, dass klar wird im Namen, ich bin angesiedelt im Bereich Sport. Es geht um neuromuskuläre Aktivierung, also auch nicht nur Kraft aufbauen, sondern auch die Ansteuerung vom Muskel, Biomechanik und es ist ein Labor. Ich mache Hightech-Bewegungsanalyse mit Kameras, mit 3D-Kraftmessplatten, mit Sensoren, mit denen ich Muskelaktivität abbilden kann und analysiere quasi sportliche Bewegungsabläufe, schaue nach Auffälligkeiten, die mir andeuten, ein Spieler oder eine Spielerin ist vielleicht verletzungsanfällig, zeigt ein größeres Risiko oder nach einer schweren Verletzung zu schauen, sind die schon wieder bereit, zurück auf den Platz zu gehen oder sehe ich noch sehr, sehr große Auffälligkeiten im Vergleich zur Norm oder im Vergleich zur anderen Seite. Ja, das heißt, ich verbinde Verletzungsprävention, Return to Sports, Leistungsoptimierung in einem.
Das ist deswegen interessant, weil wir über 2 Aspekte sprechen können. Einmal über Belastungssteuerung und Prävention, also was kann man machen, bevor eine Verletzung auftritt und was passiert, wenn eine Verletzung bereits aufgetreten ist. Lass uns mal beim ersten Thema bleiben, weil du das ja gerade auch schon ein bisschen angedeutet hast, weil es ein großes Thema ist im Sport. Es gibt immer wieder Athleten, die sagen, wir haben eine unglaublich große Belastung. Und manchmal frage ich mich dann, ob die Athleten in Anführungsstrichen, ich möchte das nicht falsch verstanden wissen, ein bisschen zu weich sind heutzutage, ob die früher einfach zu hart gewesen sind. Was würdest du denn sagen? Haben wir uns früher, vor 20 Jahren, einfach zu wenig Gedanken gemacht oder übertreiben wir es heute oder liegt die Wahrheit genau dazwischen?
Also ich glaube, dass die Athleten ganz bestimmt nicht empfindlicher sind. Ich finde es unglaublich, was ich sehe im Labor, mit welchen Beschwerden, mit welchen funktionellen Einschränkungen, mit welchen Schmerzen Spieler im Leistungssport auf dem Platz stehen oder auch Spielerinnen. Das ist unglaublich. Sie wollen dann eher hart sein, sie wollen auf dem Platz gehen, sagen, tut halt ein bisschen weh, sind auch Schmerzen gewohnt. Und wenn man das abbildet, objektiv abbildet, ist das unglaublich, was rauskommt. Also ich muss dazu sagen, Verletzungsprävention. So mein großes Ziel war, das hierher zu bringen, was eigentlich in Amerika gang und gäbe ist. Vor der Saison werden die Spieler und Spielerinnen durch Labore geschleust und es wird ganz objektiv gesagt, das ist deine Schwachstelle, da musst du ran, damit du resilienter bist gegenüber Verletzungen. Das findet bei uns viel zu wenig statt. Da will keiner Geld für ausgeben. Das heißt, Verletzungsprävention mache ich eigentlich in den Vereinen vor Ort. Das hat vor der Laborgründung, vor Corona, viel mehr stattgefunden. Die Laborgründung hat viel, viel Zeit in Anspruch genommen. Und wer jetzt zu mir kommt, also es nimmt in der Regel keiner irgendwie 500 Euro in die Hand und sagt, oh, ich könnte mich ja vielleicht verletzen, ich komme mal. Hier im Labor sind tatsächlich die, wo es dann um die Sekundärprävention geht. Ne? Wie fit sind die schon wieder? Können die zurück? Beziehungsweise um die, wo eigentlich der Mannschaftsarzt sagt, wenn man den so anguckt oder die so anguckt, würde man jetzt gar nicht denken, sie haben so viele Probleme. Und ich bilde das dann ab und es ist unglaublich, was rauskommt.
Das klingt deswegen sehr spannend, weil du ja auch ein bisschen so ja angedeutet hast, dass zu wenig getan wird und dass die Sportler und Sportlerinnen vielleicht zu sorgenfrei unterwegs sind. Kann man das so sagen?
Das würde ich so nicht sagen, weil das zeichnet sie ja gerade aus, dass sie sich nicht übermäßig Sorgen machen oder dass sie die Sorgen in einem bestimmten Rahmen halten können und trotzdem diese Leidenschaft überwiegt für den Sport. Aber ich glaube, dass, wie kann man das formulieren? Dass zu wenig Raum gegeben wird, zu sagen, hey, also viele Sportler und Sportlerinnen haben Angst, ich nehme sie aus dem Spielgeschehen. Und dann kommt der Satz, ich höre auf keinen Fall auf zu spielen. Das ist aber überhaupt nicht mein Ansatz. Also wir sind ja heute viel moderner unterwegs, anstatt zu sagen, oh, da braucht man 2-3 Wochen Ruhe. Sondern es geht ja darum, was kann ich ihm zusätzlich mitgeben, um ihn jetzt beginnen zu entlasten. Ein Aufbautraining geht, also Hypertrophie brauche ich mal mindestens 6 Wochen, dann gebe ich noch ein bisschen dazu, also 8-10 Wochen, bis ich mal so richtig schöne Effekte habe. Koordinativ sehe ich natürlich schneller was. Das heißt, ich versuche einfach parallel die meisten Athleten, die im Spiel geschehen sind, also wenn es jetzt nicht um eine Return-to-Testung geht, dahingehend zu entlasten, damit der Schmerz sukzessive weniger wird und die Funktionalität steigt. Und ich glaube, es ist zu viel Sorge, wenn jemand sagt, ich habe da Schmerz, es tut mir wirklich weh, dass er da nicht spielen darf, dass er rausgenommen wird und dass es keine Lösungsstrategie gibt. Und das möchte ich gern ändern. Es gibt in der Regel fast immer eine Lösungsstrategie.
Wenn ich jetzt also mal angenommen, ich bin natürlich in meinem Leben weit davon entfernt gewesen, ein Handball-Bundesligaspieler bin, wo die Belastung ja unterschiedlich ist. Es gibt Nationalspieler, die auch mit ihrem Verein international spielen, die haben in der Regel 2 Spiele in der Woche. Und dann gibt es die Spieler, die einmal in der Woche spielen, weil der Verein nicht international spielt und sie nicht in der Nationalmannschaft spielen. Sind aus deiner Erfahrung her die Spieler, die eben nicht international spielen, das heißt, die 34 Spiele in der Saison in der Bundesliga haben und dann noch 2-3 Pokalspiele, sind die überbelastet oder trifft es vor allem die, die eben international und in der Nationalmannschaft unterwegs sind? Welche Erfahrung hast du da gemacht?
Also ganz ehrlich, mein Labor ist erst 3 Jahre alt und da würde ich zum jetzigen Zeitpunkt gar keinen Unterschied machen, weil natürlich die international unterwegs sind, die haben eine unglaubliche Belastung, aber die haben auch wieder bessere Möglichkeiten, die sind besser betreut als die, die nicht international unterwegs sind. Das heißt, manchmal ist es einfach, okay, bei den einen ist der Workload tatsächlich höher. Die haben aber auch unglaublich viele regenerative Maßnahmen, auch von Eisbädern zu täglich Massage zu sonst was. Und die, die nicht international unterwegs sind, haben vielleicht insgesamt nicht so einen hohen Workload, aber ja auch nicht so viele regenerative oder begleitende Maßnahmen, die quasi die Überbelastung verhindern. Also ich kann zum jetzigen Zeitpunkt gar keinen Unterschied bisher ziehen.
Du hast vorhin gesagt, dass die Athleten dann vielleicht nicht sagen, ja, ich nehme jetzt mal 500 Euro in die Hand, um zu gucken, ist mein Körper in Ordnung, wie er aktuell so drauf ist oder muss ich ein bisschen was tun und wo vor allem muss ich was tun? Ist da bislang zu wenig Aufklärung betrieben worden? Müssen wir da, also wir ist gut, aber müsst ihr da aus dem medizinischen Bereich eigentlich noch offensiver agieren, um die Athleten und Athletinnen darauf vorzubereiten, was alles passieren kann und zu sagen, nee, ich gucke lieber jetzt, weil ich investiere dann vielleicht aus meiner privaten Tasche dieses Geld und sage, es ist wichtig, dass ich da untersucht werde, damit ich weiß, was ist zum Beispiel mit meiner Motorik los, kann ich den Arm noch richtig bewegen, gerade bei den Handballern, ja, ist ja die Schulter dann oft ein ganz, ganz großes Problem im Laufe der Karriere und auch im weiteren Verlauf des Lebens übrigens, also sollte man meiner Meinung nach nicht unterschätzen, aber müssen wir da noch ein bisschen mehr tun, dass die dann irgendwann sagen, ich zahle das, weil ich weiß, wenn ich das jetzt mache und ich lasse mich untersuchen, dann kann ich vielleicht sogar 2-3 Jahre länger spielen. Da habe ich ja dann was von. Machen wir das zu wenig?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube, das ist bekannt. Ich finde es sehr, sehr spannend, weil ich immer dachte, ja, wenn ich mit diesem Hightech-Labor ankomme, dann werden sich ja die Vereine die Hände danach lecken, weil ich einfach Bewegung so detailliert auseinandernehmen kann, dass es so ein unglaublicher Mehrwert ist und dass die Vereine da froh sind zu investieren, um ihre Spieler auf dem Platz zu halten. Dem ist aber gar nicht so. Also es ist jetzt eigentlich immer vorgekommen, dass der Spieler das Geld selber zu 80%. Manche Vereine entlasten die Spieler, also unterstützen die Spieler, Spielerinnen. Manche übernehmen es auch ganz. Aber zu 80% zahlen die Athleten oder zahlt der Patient das selber. Und das, glaube ich, ist in den Köpfen noch nicht angekommen, dass wir Gesundheitsleistungen selber zahlen müssen in dem Fall. Spannend ist, Eltern sind gute, sage ich mal, Geldgeber, also Eltern in der Zeit des Heranwachsens, in der Pubertät, also wo einfach die Kinder beginnen, verletzungsanfällig zu werden und wo den Eltern klar ist. Ich glaube schon, dass wir schon, natürlich müssen wir da immer noch weiter Aufklärungsarbeit leisten, aber es ist schon unglaublich viel bekannt. Und die nehmen das gerne in die Hand und gerade im Leistungssport, weil sie wissen, wenn mein Kind jetzt rausfällt, mehrfach rausfällt, dann ist die Karriere von vornherein sowieso vorbei. Und interessanterweise Hobbysportler nehmen das in die Hand. Also da hatte ich jetzt schon 1-2 Läufer, die es tatsächlich mal präventiv gemacht haben, die noch Amateursportler sind, aber sehr, sehr ambitioniert. Aber tatsächlich im Hochleistungssport, also muss ich, glaube ich, durchsetzen, was für Mehrwert das ist. Also ich habe das Gefühl, ich mache ja Baustellen auf. Die Vereine wollen eigentlich keine Baustellen. Und die Spieler wollen aber die Baustelle, weil sie wissen wollen, woran kann ich arbeiten, damit ich wieder absolut 100% funktionsfähig bin auf dem Platz. Leistung bringe. Es geht ja nicht nur um Schmerzen zu reduzieren, es geht darum, maximale Leistung zu erbringen. Ja, also da würde ich mir wünschen, dass die Vereine mehr unterstützen. Ich glaube, natürlich kann die Aufklärungsarbeit besser werden, aber ich glaube nicht, dass das unser Problem ist.
Habe ich das gerade richtig verstanden, dass die Eltern der Kinder, die, ich sage mal, so 12 bis 16 Jahre alt sind, sagen, ich möchte, dass mein Kind regelmäßig untersucht wird und sie nehmen deswegen dieses Geld in die Hand, weil sie ja Befürchtungen haben, dass dann vielleicht der Gedanke, also diese Idee, im Leistungssport unterwegs zu sein, frühzeitig kaputt gehen kann? Ich meine, das finde ich sehr weitsichtig tatsächlich, hätte ich jetzt aber nicht gedacht.
Das wäre ja wieder der präventive Aspekt. Soweit sind wir ja noch nicht. Das hatte ich vorhin angedeutet. Das findet viel dann vor Ort im Verein statt, in der Halle. Aber das sind, damit meinte ich jetzt, wenn wir von Ärzten Patienten geschickt werden, dann ist es ja häufig so, es gibt ein Erstgespräch und dann sage ich, das ist eine Selbstzahlerleistung und dann verliert man relativ viele. Aber gerade bei diesen Jugendlichen, die eben Schmerzen haben, die bisher keiner klären konnte, die schon 3 Physiorezepte gemacht haben, die eigentlich aber noch im Fördertraining sind, weil, das meine ich eben, sie einfach diese Schmerzen schlucken und weitermachen. Die Eltern aber sehen, mein Kind leidet und das geht so nicht. Die wollen eine Lösungsstrategie. Und wenn der Arzt sie zu mir schickt, dann sagen die ganz klar, das nehmen wir in die Hand. Es geht um die Zukunft meines Kindes oder unseres Kindes. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und da hat es mir natürlich geholfen, dass ich mehr und mehr bekannt werde und Ärzte mich empfehlen und sagen, hey, wir haben jemanden für Sie, das ist absolut top. Dann wissen Sie, woran Ihr Kind arbeiten kann.
Jetzt ist natürlich Kreisab ein Handball-Podcast, das ist ja klar. Das heißt, mein Interesse ist, über Handballer zu sprechen, die vielleicht gesagt haben, wir möchten mit ihr zusammenarbeiten, weil sie das so gut macht, weil ich da so viele Erfahrungen gemacht habe in der Vergangenheit, wo ich den Eindruck hatte, dass mir das weiterhilft und vielleicht auch andere Spieler und Spielerinnen diese Erfahrung gemacht haben. Arbeitest du viel mit Handballern zusammen? Ich meine, du sitzt in Heidelberg, da haben wir einige Vereine in der Ecke.
Ja, tatsächlich. Also lustigerweise bin ich im medizinischen Team von Rottgau-Niederroden. Das ist jetzt doch eine Stunde entfernt bei Frankfurt. Aber da hatte mich der Mannschaftsarzt von Rottgau-Niederroden auf einem Kongress sprechen hören, Bundeskongress für Chirurgie, und hat mich danach angeschrieben, hat gesagt, Frau Ettich, wir haben ganz viel Kreuzbandverletzungen, wir brauchen Sie, wie können wir zueinander kommen? Also da habe ich jetzt schon den 4. Spieler, den ich betreue. 2 weibliche Athletinnen kommen jetzt, fangen jetzt an bei mir. Also ich habe gerade erfolgreich Ben Seidel mit zurückgebracht, das Jugendnationalspieler, 18 Jahre alt, wurde beim OSP Hessen betreut und der war engmaschig bei mir. Ich habe gerade einen schönen Zeitungsartikel. Also ab 6 Monate Post-OP war der bestimmt 7-8 Mal bei mir mit Testungen, mit Trainingseinheiten, mit Trainingsinput. Ja, und jetzt gerade vor, ich glaube, 6-7 Wochen ist er zurück auf dem Platz, sehr erfolgreich. Und Patrick Gemp zum Beispiel, auch ein schönes Beispiel in Großwaldstadt, war zum Return-to-Sports-Test, fand das so gut, dass er nochmal zum Return-to-Play-Test kam. Jetzt habe ich gerade einen jüngeren Handball-A-Jugend-Bundesligaspieler von Bietigheim, den Felix Köser, da gehabt. Der war zum Return-to-Sports-Test, fand so gut, ist zum Return-to-Play-Test gekommen. Also ja. Yeah. Und ich habe meine Promotion im Handball, im Leistungsfrauenhandball geschrieben. Also das ist mein Einstieg in die Handballwelt gewesen.
Und das ist auch der Grund, warum wir heute miteinander sprechen, weil sonst hätten wir diese Verbindung nicht bekommen, beziehungsweise die wäre nicht zustande gekommen. Aber ich habe das ja eben auch gesagt und das ist interessant, finde ich. Ich habe gesagt, dass die Schulter enorm wichtig ist. Und da geht's ja dann auch um Motorik und die richtige Bewegung. Und die Schulter ist bei Handballern unglaublich belastet. Welche Erfahrungen hast du in diesem Bereich gemacht? Und welche Tipps hast du vielleicht auch, wie man als Handballer dafür sorgen kann, dass man die Schulter nicht komplett überbelastet? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Ja, aber ich meine, das ist ja der entscheidende Faktor, dass man irgendwie einen kräftigen Wurf hat. Da spielt die Schulter eine ganz, ganz wichtige Rolle. Aber welche Erfahrungen hast du in dem Bereich gemacht? Welche Präventionsmöglichkeiten gibt es da?
Ja, also die Wurfgeschwindigkeit, die Härte ist einer der entscheidendsten Faktoren, ob man später erfolgreich wird oder nicht auf internationalem Level. Mein Fokus ist ja tatsächlich mehr die untere Extremität. Also es gibt tolle Programme vom DHB, sowohl untere Extremität als auch Schulter. Schulter, also ich habe es vorhin angesprochen, ich arbeite mit Kraftmessplatten, die sind im Boden eingelassen, mit Kameras, mit Elektroden. Im Bereich der Schulter kann ich viel überprüfen über die Elektroden, dass ich quasi die Muskelansteuerung der Rotatorenmanschette und so weiter der schulterumgebenden Muskulatur überprüfe bei den Trainingsübungen. Aber da setze ich natürlich meine Kraftmessplatten und so weiter nicht so ein. Kann man ein bisschen über Liegestütze und so. Aber mein Hauptschwerpunkt ist tatsächlich die untere Extremität, die Sprunggelenke, die Knie. Also Forschungsschwerpunkt und Praxisschwerpunkt sind Kreuzbandverletzungen, Belastung, Reißen. Also Kräfte führen dazu, dass Bänder reißen. Und ja, natürlich, wie gesagt, kann man viel mit dem EMG auch an der Schulter machen. Es gibt tolle Programme. Aber da setze ich jetzt nicht komplett all das ein, was ich im Labor zur Verfügung habe. Da ist der Fokus auf der unteren Extremität.
Dann lass uns doch darüber sprechen. Ich muss sagen, ich habe leider schon den ein oder anderen Kreuzbandriss live in der Halle miterlebt. Und da frage ich mich manchmal, kann man das überhaupt verhindern? Weil das teilweise Zweikampfsituationen waren, wo das Bein dann überstreckt war und das Kreuzband dann gerissen ist. Und da denke ich mir immer, aber ich habe natürlich auch gar keine Ahnung, das war halt wie ein Autounfall, manchmal passiert das, kann man gar nicht verhindern. Was siehst du da anders eventuell, weil du bist die Expertin?
Ja, super spannende Frage. Also von der Literatur ereignen sich tatsächlich bis zu 70% der Kreuzbandverletzungen ohne Körperkontakt. Manche Quellen gehen sogar noch höher von den Zahlen. Und man geht davon aus, dass eine mangelnde neuromuskuläre Kontrolle oder auch so sensomotorische Kontrolle, dass quasi der Athlet in dem Moment, ist ja meistens eine überraschende Situation, vielleicht wurde man vorher kurz gestört, das ist keine Situation, die man schon zigmal gemacht hat, meistens ist irgendwie, irgendwas ist anders in dem Moment, dass er das nicht schafft, quasi die Kräfte so gut abzufangen, oft landen die sehr steif, also Risikofaktoren sind steife Landung oder Verdrehung, dass das Knie nach innen kippt, Oberkörper nach außen, vielleicht hat mich doch jemand in der Luft berührt, ich kipp weg, dann verändert sich der Kraftvektor, gibt es eine Scherkraft auf dem Knie und dass der Athlet das eben nicht kann, das nicht kontrollieren kann und da kann man immens viel vorbereitend machen, also ich kann Nicht-Kontakt-Verletzungen bei Frauen bis zu 50% reduzieren oder noch höher durch verletzungsprophylaktische Programme, die eben spezifisch an diese Risikofaktoren drangehen.
Ich muss da nochmal fragen, wenn ich das jetzt gerade höre und du sprichst von bis zu 50%, glaubst du, davon wissen genug Sportlerinnen und Sportler?
Das glaube ich tatsächlich nicht. Diese konkreten Zahlen, was man machen kann, ist sicherlich noch nicht so bekannt, wie es bekannt sein sollte. Ich habe aber immer als Praktiker so ein bisschen das Gefühl, dass schon mehr bekannt ist, als wir denken, aber es nicht umgesetzt wird. Also ich hatte ja vorhin auch schon erwähnt, natürlich müssen wir weiter das publik machen. Bin ich völlig bei dir. Aber es geht auch darum, mit dem Wissen, was es gibt, zu arbeiten, das umzusetzen. Gerade im Hochleistungssport. Ich bin mir nicht sicher, ob das Wissen, was es gibt, zielgerichtet eingesetzt wird. Ob zielgerichtet gescreent wird. Deswegen meine ich ja, vor der Saison sollten die Athleten durchgecheckt werden. Dann sieht man die Auffälligkeiten. Dann kann man gezielt daran gehen. Dafür muss ich sie aber vorher testen. Und da muss ich mir die Zeit einräumen, Programme aufzustellen und die durchzuziehen. Sonst kann es ja nicht wirken. Wie soll es sonst wirken?
Hast du den Eindruck, dass da teilweise einfach zu wenig Zeit ist, dass sich damit nicht ausreichend befasst werden kann, weil natürlich viele Spiele anstehen und die Athleten dann natürlich auch im täglichen Training sind, dann sind sie unterwegs, um zu den Spielen zu reisen, dann sind sie bei Turnieren, dann sind sie bei Nationalmannschaftsmaßnahmen und so weiter und so fort, international in der Champions League unterwegs beispielsweise. Glaubst du, dass der Faktor Zeit da eine extrem große Rolle spielt oder dass man denkt, ach, wir brauchen das eigentlich nicht?
Beides. Also ich glaube Zeit definitiv. Ich kriege das ja jetzt schon mit, dass die Zeitfenster extremst eng sind, weil die Athleten müssen ja auch regenerieren. Man kann ja nicht jede Lücke noch vollpacken. Ich glaube aber, dass zu wenig Wissen darüber besteht, wie gut man Trainingsinhalte den Athleten mitgeben kann. Sie sind ja nicht immer nur verletzungspräventiv oder wieder Return to unterstützen. Sie sind immer, wenn sie gut gemacht sind, leistungssteigernd. Und das will ich ja im Prinzip. Ich will die Leistung steigern. Und diese Athleten haben ja ihre Athletikeinheiten. Die sind ja fest eingeplant. Und wenn die einfach mehr Individualität beinhalten würden für die einzelnen Athleten, dann habe ich den Zeitrahmen dafür ja schon. Also ich glaube, ja, es ist schwierig mit der Zeit, aber wenn man das Paket als das versteht, was es wirklich leisten kann, dann ist das definitiv unterzubringen. Und da ist es dann vielleicht wieder dieser Aufklärungsaspekt, ne? Dass ich sage, okay, es ist vielleicht nicht wirklich angekommen, was das kann. Also ich sage jetzt mal so, ein Patrick Gemp, als er zu mir kam, da war er schon freigegeben für Return to Competition. Mit Einschränkung freigegeben. Und ich habe gesagt, ich gebe dich nicht mal für Return to Play frei. Und habe ganz klar runtergebrochen, warum. Und dann habe ich gesagt, das und das und das und das und ich empfehle eine Return-to-Play-Testung, Return-to-Competition, Schrägstrich, also das in einem, um zu gucken, ob das erreicht wurde. Und ob er das macht, wusste ich nicht. Aber er fand das so gut, dass er das dann noch wahrgenommen hat. Und er steht im Moment auf dem Platz.
Da kann man ja nur von Glück reden, dass er bei dir gelandet ist und nicht vorzeitig wieder auf der Platte stand, weil das hätte dann richtig schief gehen können. Ich möchte mit dir noch darüber sprechen, was du glaubst, in welche Richtung sich das entwickelt. Hast du den Eindruck, dass, ich sage mal, ausreichend Leute aus dem Sport immer mehr Wind davon bekommen, dass sie das tun müssen und dass sich das in die richtige Richtung entwickelt? Oder sind wir da in der Entwicklung zu langsam? Ich glaube, man kann immer, was das angeht, auch mal in die USA schauen. Die sind uns da teilweise einfach voraus, was das angeht. Die sind in diesen Sachen im Sport einfach ja moderner aufgestellt. Aber ist ja nicht so, dass uns in Deutschland die Möglichkeiten fehlen würden. Oder siehst du das komplett anders?
Nee, ganz genau. Deswegen sage ich auch, das war meine Grundidee, das hier rüberzubringen. Also ich habe in meiner Promotionsphase einen einmonatigen Forschungsaufenthalt in Ohio absolviert, Columbus, bei einem renommierten Kreuzbandexperten Timothy Hewitt im Biomechaniklabor. Und genau, da ja viel mit Kollegen gesprochen. Und es ist einfach etabliert, wesentlich etablierter. Die sind uns weit voraus. Und ich denke, das muss das Ziel sein, dass mehr und mehr in Deutschland zu etablieren. Ich glaube auch, wir sind dabei. Und auf deinen Beginn der Frage zurückzukommen, ich merke das schon, dass sich das rumspricht. Und ich hatte das vorhin angesprochen mit den Eltern, auch unter den Eltern, ne, dass sie untereinander sagen, ja, deine Tochter hat Probleme, wir waren da und da, geh doch mal dahin. Oder Spieler. Ich habe jetzt gerade wieder eine Mutter, die mich anrief, ah, meine Tochter hat schon länger Probleme, auch aus dem Handball, und hatte von einem Handballer Drittligisten, den ich gerade unterstütze im Return-to-Prozess, meinen Namen genannt bekommen. Also es kommt immer mehr über die Spieler selber oder Spielerinnen, über die Eltern und auch, wie ich vorhin angedeutet habe, über die Ärzte. Ich habe einen guten Arzt in der Nähe von Frankfurt sitzen, der jetzt eine Spielerin, die gerade sich vorbereitet auf die DHB-Sichtung, also die ist, ich glaube, sie ist 14, wo er einfach im Gesundheitscheck gesagt hat, da gefällt mir was nicht. Sabrina, mach mal eine detaillierte Funktionsanalyse mit ihr. Und auch da wieder sind viele Baustellen rausgekommen, wo ich ihr jetzt sehr konkrete Sachen mit an die Hand gegeben habe, damit sie gesund auf der Platte steht für diese Sichtung. Und das merke ich schon, dadurch, dass ich das so objektiv abbilden kann. Es gibt immer Reports bei mir, das ist natürlich sehr zeitaufwendig. Also ich arbeite ganz andere Praxen oder Labore. Ich habe 0 bis 3 Athleten am Tag. Wenn ich 0 habe, mache ich Auswertung. Wenn ich 3 habe, ist es schon viel. Und das wird aber alles dokumentiert. Das geht an die Spieler, Spielerinnen, geht an die Eltern, an die Ärzte, an die Vereine. Jeder kann das sehen. Und das, merke ich, kommt schon an, dass da jetzt der Mehrwert wirklich wahrgenommen wird, der mir das bietet.
Dann bin ich dezent optimistisch. Ist das so richtig ausgedrückt, dass ich so fühlen kann sozusagen?
Das ist sehr richtig ausgedrückt. Ich bin auch dezent optimistisch. Also es ist sehr hart. Es braucht noch sehr viel Aufklärungsarbeit. Da bin ich völlig bei dir. Es muss noch sehr viel ankommen in den Köpfen, nicht nur wie wertvoll das ist, sondern eben auch, dass es im Moment halt so ist, dass es eine Selbstzahlerleistung ist, die sich aber rentiert. Wir fahren auch für 1.000, 2.000 Euro in Urlaub, uns geht's 2 Wochen gut und danach holt der Alltag uns wieder ein. Warum das nicht mal ins Knie stecken? Uns geht mir eine ganze Saison gut. Also da muss sich, glaube ich, viel ändern, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg.
Ja, das war ein sehr, sehr pragmatischer Vergleich, glaube ich, der aufgezeigt hat, dass es natürlich auch wertvoll sein kann, wenn man eine, wie ich finde, dann überschaubare Summe in die eigene Gesundheit investiert. Das sollte man sowieso viel häufiger tun. Ich bin sehr gespannt, wo das noch hinführt und ja, welche Geschichten du vielleicht in ein paar Jahren mal aus dem Handball zu erzählen hast. Das war sehr spannend, dass wir miteinander sprechen konnten, Sabrina. Herzlichen Dank für deine Zeit und wir sind am Ende angekommen der heutigen Ausgabe. Nochmal der Hinweis auf unsere sozialen Kanäle, Facebook, Twitter, YouTube, vor allem aber Instagram. Schaut da rein, folgt Kreis ab und seid nächste Woche wieder dabei. Danke für eure Zeit und bis dann. Tschüss.